Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Michael Völkner und Stefan Bösner.
Hallo Michael.
Moin Stefan. Ich habe dir mal einen längeren Fall mitgebracht. Der geht wirklich über 1,5 Jahre. Das heißt, wir werden ein bisschen Zeitsprünge zwischendurch machen.
Okay, schön. Eine kleine Zeitreise durch die Allgemeinmedizin.
Genau, eine kleine Zeitreise. Und zwar nehme ich dich mit zu einem Patienten, 80-jährig, der erstmalig zu mir kommt, weil der letzte Hausarzt, die letzte Hausärztin, da ist die Praxis zugemacht und er wechselt jetzt, ist an Vorbefunden, ja, bisschen was bekannt, eine KHK ist mal bekannt gewesen, Hypercholesterinämie, Hypertonie. Was aber so das Leitsymptom ist in den ersten Konsultationen, tatsächlich nicht nur in der ersten, ist, dass er einfach sehr traurig ist und sehr, sich einfach sehr zurückzieht. Dazu muss man wissen, er erzählt, seine Frau ist gestorben vor ein paar Jahren und eigentlich seitdem macht ihm nichts mehr Spaß. Mhm. Und das war so ein, ich habe mit dem immer mich ganz gut unterhalten können. Der macht im Garten viel und wir haben ja auch vor ein paar Jahren Haus gekauft und Garten. Und dann konnte man immer so ein bisschen darüber plauschen, über Bäume schneiden und was weiß ich. Das war immer ganz nett. Aber letztendlich war das Thema immer so, ich komme so gar nicht mehr richtig aus dem Quark letztendlich. Ist das schon was, wo du in Richtung denkst oder was du dann
natürlich
machst? Ja, dann leg mal los.
Naja, ich meine, sagen wir mal, du hast ein Verlusterlebnis, gerade wenn jemand vielleicht auch eine lange und gute Ehe geführt hat, da muss man noch ein bisschen explorieren, ja, nicht für jeden ist ein Tod ein Verlust, das muss man auch sagen, aber für die meisten schon. Und ich würde da schon erstmal Richtung entweder funktionellen Körperstörung oder dann auch wirklich Depression gehen, einfach von der Epidemiologie. Ich meine, wir wissen, dass es eine sehr hohe Lebenszeitprävalenz und alte Menschen sind da genauso wenig davor gefeit wie Menschen in allen Patienten in allen Altersklassen. Wir haben da gut validierte Erhebungsbögen, also würde ich entweder sowas geben oder würde halt das Gespräch weiter explorieren in die Richtung, je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich würde auf jeden Fall unsere beiden Screening-Fragen stellen, die wir gerne nehmen, aber eher eben für Ruling Out Depression, dass ich fragen würde nach seiner Stimmung. Aber das hast du mir eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt. Also wenn er die Mehrzahl der Tage trübe war in den letzten 2 Wochen, brauche ich schon gar nicht mehr nach Anhänden und die Fragen genau genommen, weil dann sollte ich schon weiter diagnostizieren, liegt da eine Depression vor. Und da gibt es ja verschiedene Instrumente. Ich habe die abgespeichert, mir mehr sind diesen Geriatric Depression Inventory. Es gibt den MDI, also Major Depression Inventory. Es gibt Beck's Depression Inventory. Also da habt ihr ja jeder so seine Instrumente, die er dann fragen kann. Das wäre für mich jetzt erstmal wirklich so der erste Schritt.
Genau, in die Richtung bin ich auch gegangen und habe dann mit ihm eben exploriert. Ja, das ist eine deutliche Trauerreaktion. Die waren weit über 60 Jahre zusammen. Und das ist wirklich was, wo er jetzt guckt, wie er Ressourcen bündelt. Ich schneide dann Medikamente an, aber das wollte auch gar nicht, sondern es ging dann mehr um die Frage, wie kann man ihn irgendwie unterstützen, dass er weiter im Freundeskreis aktiv bleibt, dass er eben guckt, wie sein Hobby wieder, eben sein Garten wieder für ihn was machen kann oder nicht.
Wobei, ich muss dir nochmal nachfragen, Michael, weil ich würde da nochmal unterscheiden, also eine Trauerreaktion, wir müssen auch immer aufpassen, ob man Leute dann nicht gleich labelt, die darf ja natürlich danach für ein paar Wochen, auch noch Monate sein. Ich glaube, in den neuen Richtlinien soll die schon nach 2 Wochen beendet sein, was ich absolut albern fand. Natürlich darf man länger um jemanden trauern und dann kann das eben so schleichend in eine Depression übergehen. Das finde ich manchmal gar nicht so einfach, aber du hattest ja schon, sagen wir mal, eine längere Vorgeschichte und du hattest dann auch da Instrumente angewandt, wo er eine nachgewiesene Depression auch hatte. Verstehe ich dich da richtig?
Genau, also das passte alles erstmal Richtung Depressionenfragen.
Okay. Gut.
Die weiterging. Jetzt machen wir mal ein halbes Jahr ungefähr weiter Sprung. Ich habe den dann noch 2-3 Mal gesehen, dazwischen auch zum Impfen. Wir blieben da immer in Kontakt und es war so,
Und er hatte weder Medikamente noch Psychotherapie, das wollte ich nochmal wissen.
Genau.
Okay.
Genau,
meine, auch da hat er ja eine gute Chance, dass es nach einem halben Jahr besser ist. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja.
Letztendlich wurde es dann von der Stimmung gar nicht mehr als Hauptthema, weil, und da gehen wir jetzt ein bisschen drüber weg, er kam auf einmal, weil sein Blutdruck so niedrig war und sein Puls so hoch war seit ein paar Tagen. Jetzt ist es ein Patient, der auch nicht ins Krankenhaus will. Das heißt, er hat dann irgendwie noch das Wochenende abgewartet, kam dann Montag zu mir und dann zeigte sich eben eine Tachyarrhythmia absoluta mit wirklich einem Puls zwischen 130 und 140 und einem Blutdruck systolisch bei 100 zu 70. Und das ging dann dahin, dass ich ihn eingewiesen hatte, nochmal bei kardialer Dekompensation mit eben den entsprechenden Symptomen auch.
Also auf dem Boden der KHK wahrscheinlich auch als Risikofaktor für einen Vorhofflimmern dann.
Und das ging hin und her und er kam dann aus dem Krankenhaus und sagte, es war eine ganz schlimme Erfahrung, das wollte er nicht wieder. War dann erst im Krankenhaus, da war es dann Sinusrhythmus, dann war er entlassen, dann kam es nochmal wieder, dann ist er nochmal ins Krankenhaus und hin und her. Und das zog sich dann so über, ja, schon 2-3 Monate, bis wir so in einem Gefilde waren, wo er selber sagte, er kommt mit der Medikation klar. Er ist dann letztendlich auf Digitoxin eingestellt worden und ging dann so seine Bahn, dass sich das ein bisschen beruhigt hatte. Und dann kam er aber ein bisschen später mit dem Symptom, dass es ihn jetzt so schwindelt. Und ob das nicht mit der Medikation zusammenhängt. Also er merkt Schwindel als neues Leitsymptom im Prinzip, vor allen Dingen, wenn er aufsteht, wenn er dann mal raus will in seinen Garten, dass er immer merkt, er muss sich so 10 Sekunden irgendwo festhalten, er ist einfach unsicher auf den Beinen geworden. Ich habe dann natürlich die Schwindeldiagnostik abgefragt, Drehschwindel, Schwankschwindel. Es ist mehr wirklich ein Unsichersein auf den Beinen. Und dann ja,
ist er gestürzt auch?
Gestürzt einmal.
Einmal,
ja. Er ist auch einmal tatsächlich nach dem Aufstehen umgefallen wieder.
Das spricht ja erstmal, wenn ich nur da einhaken darf, für mich eher dann doch für eine auch organische Genese. Es gibt ja einen psychogenen Schwindel natürlich auch. Du kannst es als Begleiterkrankung, also Begleitsymptom haben bei Depressionen. Das wäre jetzt gar nicht mehr so untypisch. Die Patienten stürzen in der Regel nicht. Also so weit geht es dann doch nicht. Das kann man jetzt nicht als absolutes Kriterium nehmen, aber es ist so ein Baustein. Auf der anderen Seite, es gibt Studien, die zeigen, Schwindelursache ist bei Patienten über 65 Jahren in der Hauptzahl der Fälle wirklich kardiovaskulär bedingt. Und du hast ja bei ihm eben auch die Vorerkrankung. Du hast eine KHK, du hast Herzrhythmusstörungen, und kann aber ja eben dann noch trotzdem zusätzlich eine vaskuläre Komponente haben, wenn das nach dem Aufstehen ist, also ein orthostatischer Schwindel. Also das würde für mich eben noch mit im Raum stehen als Differentialdiagnose.
Jetzt ist er ja bei seiner Kardiologin auch in der Nachsorge gewesen. Letztendlich zeigte sich da eigentlich nicht, auch im Langzeit-EKG nicht, dass das groß auffällig war. Er war weiterhin in der Arrhythmie, da ist er nicht mehr rausgekommen, aber die war normofrequent eigentlich die ganze
Zeit.
Genau,
dann wäre es keine Erklärung. Man hat das ja auch eher bei Bradykardenphasen als bei Tachykardenphasen. Das wäre dann auch eine Schrittmacherindikation letztendlich. Aber wenn das im Langzeit-EKG nicht der Fall ist und vor allem ist natürlich dann immer wichtig zu sehen, ist parallel irgendwo Schwindel trotzdem dokumentiert und du hast aber den normalen Herzrhythmus dabei, also normofrequent meine ich, dann würde ich das dem Herzrhythmus nicht anlasten. Also von daher müsste man dann Richtung weitere Ursachen suchen. Es ist natürlich schwierig, muss ich ehrlich sagen, bei jemandem, der über 80 Jahre und ja jetzt doch auch multimorbide ist. Ja. Wir haben ja in der Allgemeinmedizin auch diese Kategorie, die ich völlig sinnvoll finde, des Altersschwindels, dass das eben sich da verschiedene Dinge subsumieren, also nachlassende Propriozeption. Natürlich wäre es sinnvoll, ihn vielleicht nochmal, das geht ja schnell, zu testen, ob eine Polyneuropathie vorliegt. Das würde ich machen.
War nicht
ein eingeschränktes Hörvermögen, eingeschränktes Sehenvermögen, dann ist er noch herzkrank und er hat eine Depression. Also ich habe dir schon auf die Schnelle jetzt mal 5 Dinge genannt,
die den Schwindel
alle erklären. Alle zum Schwindel beitragen können. Und bei dem Schwindel ist ja immer, wenn der neu ist, wenn der anhält, dann so ein bisschen die Frage, inwieweit macht man dann irgendwann doch mal eine Bildgebung oder so. Also ich würde ihn, glaube ich, wenn ihn das belastet, zumindest dann nochmal gezielt auch neurologisch gut untersuchen, wenn ich da irgendeine Auffälligkeit finden würde, dann könnte man auch in die Richtung weiter überlegen.
Ja, ich habe ihn neurologisch mir angeguckt, im Sinne von, ich lasse die Leute ja immer so 4-5 Meter in mein Sprechzimmer laufen und gucke sie dabei direkt schon an, wenn ich die Leute aufrufe. Das heißt, Gang, der war einfach langsam und nicht so sicher und immer, wenn er aufgestanden ist, das dauerte so ein bisschen. Von der Dringlichkeit war es schwierig, wie das ihn belastet, weil er auf der einen Seite sagt, ja, das kommt immer wieder. Mhm. Auf der anderen Seite, er kommt damit auch irgendwie klar. Und gerade vor Hintergrund seiner Krankenhauserfahrung bei der Tachyarrhythmia hat er sich jetzt nicht drum gerissen, nochmal zu sagen, wir machen hier den großen Aufriss und machen groß weitere Diagnostik. Sondern irgendwie verlief es so, dass er sagte, ja, schön ist es nicht, er kommt damit klar. Mhm. Wieder ein paar Monate später kommt er dann, weil er sagt, er hat so stark Verstopfung. Und dann war das so das neue Thema bei ihm, dass er sagt, und jetzt irgendwie der Stuhlgang klemmt, ja, und dann ging bei mir auch erst wieder die Schleife los, liegt es vielleicht am Thorasse mit, was er immer noch leicht drin hatte, wegen der Herzinsuffizienz. Aber so ein richtig stimmiges Bild hat sich bei mir nicht gegeben. Oder gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst,
ich bin das passt ja, zusammen? Ich frage mich ja noch immer so, was ist jetzt so?
Was ist so das Leitsymptom?
An dem Ganzen, du hast jetzt verschiedenste Leitsymptome. Natürlich denke ich jetzt immer parallel schon mit, das würde ich jetzt unabhängig davon, wenn das mein Patient wäre, obwohl der jetzt nicht als Podcast-frei präsentiert wird, dann gibt es irgendwie eine übergeordnete Erklärung für diese ganzen Symptome. Nur du bedienst dich jetzt wirklich aus verschiedensten Schubladen. Da habe ich jetzt gerade Schwierigkeiten. Ich meine, die kardialen Probleme waren vorbekannt. Man kann natürlich Depressionen und Schwindel kannst du natürlich bei strukturellen Hirnkrankheiten haben, die sich entwickeln. Also das ist schon möglich. Das kann eine beginnende Demenz sein. Das kann ein Hirntumor sein. Ich hatte ja sogar mal eine Patientin, die im hohen Alter noch ein Lymphom entwickelt hat, ein zerebrales, obwohl ich das auch erst als Altersschwindel kategorisiert habe. Also da gibt es sicherlich auch übergeordnete Erklärungsmuster, die aber natürlich alle sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Wir argumentieren jetzt auch epidemiologisch. Die Verstopfung, wie ich die da jetzt drunter bringen soll, weiß ich erstmal nicht, weil da würde ich auch erstmal nach zig anderen Gründen fahren, die du schon genannt hast. Also wie ist das Trinkverhalten? Kann ich das als Medikamentennebenwirkung haben? Bewegt er sich überhaupt noch ein bisschen? Bevor ich da dann weitere Differentialdiagnosen überlegen würde.
Und genauso ging es mir auch. Also es war auch sowas, so richtig gelöst habe ich da bisher nichts. Sondern ich habe das immer dann aufgenommen und geguckt und dann, ja, nehmen Sie mal Flohsamenschalen, trinken Sie mal mehr, bewegen Sie sich regelmäßig und so weiter und so fort. Jetzt ist der beim Impfen bei mir. Und warum auch immer, kennst du das manchmal, wenn du im Gehirn so das Gefühl hast, so, da rastet gerade was ein. Du hast eine Diagnose, die dir auf einmal erscheint und du denkst, ja, da hätte ich eigentlich schon drauf kommen können.
Ja, habe ich selten. Muss jetzt mal gucken, ob jetzt bei mir was einrastet, wenn du weiterredest.
Jetzt guckst du dir den Mann an, er kommt wieder zum Impfen rein, er läuft relativ kleinschrittig, unsicher.
Okay. Ja, gut, dann natürlich. Ja.
Und damit habe ich es dir eigentlich beantwortet. Ja. Dir fällt eigentlich auf, so richtig, das Gesicht spielt gar nicht mehr so richtig mit und die Stimme ist auch eher nur noch so monoton. Genau. Was eigentlich die letzten Jahre auch schon so war, aber irgendwie so als Bild auf einen Schlag schlägt es auf einmal zu. Dann denkst du an?
Ja, na gut, Morbus Parkinson. Mhm. Das meinte ich ja eben schon vorher, auch was ich gesagt habe, eben mit neurologischen Systemerkrankungen, Parkinson oder Demenz. Zu dem Parkinson, du hast recht, da passt der Schwindel, da passt die Verstopfung.
Da passt die Depression sogar
die
auch
Depression
zu.
Die Depression passt dazu. Die kardiologischen, das wüsste ich jetzt nicht, das müsste ich nachlesen.
Würde das
ich
würde ich sagen, passt nicht dazu. Genau. Oder ist nicht damit bedient.
Ja, die Früherkennung von Parkinson ist natürlich schwierig. Ich meine, wenn die Leute kleinschrittig ankommen oder wenn du den Rigor hast, ich weiß nicht, ob du das bei der ersten Schwindelabklärung schon gemacht hast. Ich lasse die Leute halt immer gerne diesen Kehrtwendentest laufen. Ja. Ich lasse die laufen, gucke überhaupt mal, können sie einen Fuß nach dem anderen stellen oder kippen sie da in eine Richtung ab. Und dann sage ich jetzt, machen sie mal eine Kehrtwende um 180 Grad mit möglichst wenigen Schritten. Also ich meine, der Test hat eine gewisse Sensitivität, dass der halt schon früher auffällig wird.
Hatte er tatsächlich nicht. Es hat einen eben nicht angesprungen. Und vor allen Dingen die Leute, wenn sie zittern, dann kommen sie ja immer und sagen, ist es ein Parkinson. Das war dann tatsächlich erst nochmal mit genauestem Nachfragen, dass er sagte, ja, also ihm ist auch aufgefallen, wenn er daheim sitzt und nichts macht, dass dann die Hand so ein bisschen wackelt, zittern, die eine. Okay. Aber eben nicht als Leitsymptom. Das heißt, keins von den Leitsymptomen. Letztendlich bin ich dann auch so weitergegangen, dass ich gesagt habe, okay, das riecht jetzt für mich nach Parkinson. Irgendwie würde das zumindest alles ganz gut erklären. Und habe ihn zum Neurologen geschickt. Da ist er dann auch hin, da haben wir dann einen Termin gekriegt. Er hat dann einen Test gemacht letztendlich mit L-Dopa. Mhm. Jetzt wäre es ja immer schön zu sagen, und danach war alles wunderbar, das war es leider nicht.
War es nicht.
Also ja, es war okay mit der Medikation. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt neu das blühende Leben ist und sich deutlich, deutlich besser bewegen kann. Auch der Schwindel ist weiterhin noch ein bisschen da gebessert. Deswegen gehe ich weiterhin davon aus, dass das eben der Parkinson als Ursache war. Es ist jetzt auch, er kam jetzt nicht nochmal mit was Neuem seitdem. Aber es war eben leider auch nicht so, dass man sagen würde, okay, die Tablette ist drin und das Leben ist neu. Genau.
Wenn der Patient jetzt nicht mehr zu einem anderen Facharzt hätte gehen wollen, was ja durchaus der Fall sein kann, oder er ist schon eingeschränkt überhaupt vom Laufen daheim oder ist vielleicht sogar schon im Altenheim, würdest du selber dann auch mal eine L-Dopa-Therapie beginnen?
Ich habe es noch nie gemacht. Ich denke, das wäre jemand gewesen, den habe ich ja dann in der Zeit über ein Jahr, anderthalb Jahre wirklich auch regelmäßig gesehen, mit dem ich das hätte besprechen können und sagen können, ich halte die Diagnose trotzdem, weil das einfach stimmig ist, für so wahrscheinlich, dass ich den Versuch mal wagen würde mit ihm.
Also ich habe es jetzt in den letzten Jahren auch nicht irgendwo gemacht, habe es immer überlegt, schon in der Vergangenheit schon mal. Ich bin da auch eher zurückhaltend, weil wir wissen beide, ne, diese Parkinson-Therapien sind schon sehr diffizil, wo man noch sehr genau auch gucken muss mit der Dosierung, auch verteilt, häufig in sehr ausgeklügelten Medikamentenplänen. Weiß nicht, wie es dir geht, ich habe auch Patienten, die ich teilweise dann immer wieder wirklich in eine Parkinson-Spezialklinik schicke, obwohl die auch beim Neurologen schon waren, oder der Neurologe schickt sie dahin und die kriegen den Medikamentenplan ganz diffizil angepasst und gehen es deutlich besser. Das ist also nochmal eine andere Sache, als jemandem Mittel für Herzinsuffizienz zu geben. Von daher finde ich auch, da gehört die Therapieplanung in fachärztlicher Hand oder in Spezialistenhand. Aber ich würde es trotzdem machen und das dem Patienten nicht vorenthalten. Ich meine, man hat jetzt keine großartigen Probleme oder Nebenwirkungen dabei, wenn man das machen würde mit dem L-Dopa erstmal.
So geht es mir auch. Jetzt ist bei ihm der Fall so, dass es so eine ganz diffizile Einstellung, ich glaube, da ehrlich gesagt hat er auch gar keine Lust mehr drauf im Moment. Ja. Das ist immer so ein bisschen hin und her. Es war am Anfang so, als er dann die Packungsbeilage gelesen hat, wollte das erst gar nicht und sagte, muss das denn jetzt wirklich? Und dann ist es immer ein Abwägen. Aber eben, es ist für mich ein schöner Fall, weil ich so, du sagtest es auch, es ist für mich ganz selten, dass ich mal sage und auf einmal hast du so das Gefühl, da fällt gerade ein Groschen. Aber es kam so unvermittelt. Es kam beim Impfen, er kommt rein und ich denke, Moment, wenn ich jetzt nochmal überlege, was habe ich eigentlich alles gerade, dann gäbe es eben doch was es alles erklären würde.
Ja, genau. Nee, also finde ich deshalb auch schön und eben auch nochmal als Erinnerung für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind ja schon in der Gefahr, gerade wenn die Leute in größeren Zeitabständen kommen, halt erstmal jedes Symptom einzeln zu behandeln, weil alle die Dinge, die du genannt hast, sind ja auch völlig häufige Symptome, die bei alten Menschen für sich gesehen auftreten, ohne dass eine andere systemische Erkrankung dahinter steht. Also das macht den Fall nochmal mehr tricky und interessanter auch. Ja. Gut, vielen Dank.
Gerne.
Sehr lehrreich.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.